Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der sich als Wildtierbiologe seit vielen Jahren mit wilden Tieren logischerweise beschäftigt, mit Bären, mit Luchsen und vor allem mit Wölfen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Peter Sürth.
Ja, guten Morgen.
Herr Sürth, wann haben Sie Ihren letzten Wolf gesehen?
Schon ein paar Jahre her in Rumänien mit einer Reisegruppe, ich glaube 2015 oder 16 war es. Der ist so vor uns hergelaufen, also hat den Weg gekreuzt, als wir gerade berghoch gelaufen sind.
Eine klassisch kurze Begegnung?
Ja.
Weil?
In diesem Fall ist er sogar von Hund aufgescheucht worden und weggerannt und das habe ich gehört und dann habe ich nach vorne geschaut und dann ist er wie so ein grauer Schatten vor uns, also weiß nicht, 80 Meter, 60 Meter vor uns durchgelaufen und war dann wieder weg.
Und Sie haben ihn nie mehr gesehen?
Nö.
Wann haben Sie Ihren ersten Wolf gesehen? Wissen Sie das noch?
Ja, das weiß ich sogar sehr genau. Das war 96, als ich in dem internationalen Forschungsprojekt in Rumänien gearbeitet habe. Da habe ich im Januar angefangen mit der Radiotelemetrie, also Wölfe besendet, Antenne in die Hand und der hinterherlaufen. Und dann bis Februar habe ich nichts gesehen. 2 Monate hinter Wölfen ja nichts gesehen. Nur immer Schatten oder gewusst, wo die sind. Und dann habe ich gesagt, ich will es mal ausprobieren. Und das war Paarungszeit. Da bin ich dann in den Wald rein, habe versucht, die Wölfin, die einen Peilsender hatte, das war im Großraum von Kronstadt, Brasov, zu sehen. Und es ist mir tatsächlich gelungen, den Rüden und einen jungen Wolf dann zu sehen, die dann im knisternden, gefrorenen Laub, im leichten Schnee gespielt haben und mich deswegen nicht gehört haben, weil sie selber so viel Lärm gemacht haben.
Warum hat man Wölfe mit diesen Peilsendern ausgestattet und was bringt das?
Damals hat man so versucht, Wölfe und deren Bewegungsradien und Aktionen festzustellen. Und bei uns im Forschungsprojekt war es wichtig, wie verhalten sich Wölfe in einer Kulturlandschaft, die besonders intensiv von Menschen vielfältig genutzt wird und wie passen sich Wölfe und auch Bären oder Luchse an solche Situationen an?
Dann müssten wir ein bisschen oder ein paar Sätze verlieren über diese Karpaten, weil in unserer Vorstellung denkt man, das ist ein fast menschenleeres Gebiet, wo sich Tiere aller Art ohne Probleme aufhalten können.
Ja, das ist diese Gebiete gibt es natürlich auch in den Karpaten. Ich bin sie auch durchwandert. Aber es gibt in den Karpaten eben auch die Gebiete, wo sehr viel Tourismus ist, wo sehr viele Menschen sind, die Pilze sammeln gehen, Feuerholz sammeln gehen und alle möglichen anderen Naherholungsaktivitäten nachgehen. Vor allen Dingen bei schönem Wetter sofort draußen grillen gehen und mit einer ähnlichen Bevölkerungsdichte wie bei uns im Schwarzwald.
Das heißt, für die Wölfe, die dort leben, ist der Stress größer, weil sie immer gucken müssen, den Leuten, den Menschen nicht zu begegnen?
Jein. Also die Wölfe sind natürlich in Europa sowieso, alle Wölfe in Europa sind Menschen gewöhnt. Und das heißt, sie sind damit aufgewachsen, mit solchen Beziehungen, Situationen. Sie lernen zu differenzieren, wann sie was, wie, wo machen können oder eben sein lassen sollten. Aber wie andere Wildtiere auch, die wir bei uns kennen, kommen die damit relativ gut zurecht.
Die Tiere untereinander, weil wir auch über die Bären ansatzweise gesprochen haben, beziehungsweise über die Luchse, die kommen alle miteinander klar, weil sie sich aus dem Weg gehen?
Gut, die leben gemeinsam, auch mit uns Menschen, in einem Lebensraum. Die begegnen sich, aber Wolf, Bär und Luchs untereinander passiert nicht viel. Also vielleicht mal ein Jungtier, der eine frisst das Jungtier von dem anderen, das kann schon mal vorkommen. Das kann schon mal sein, dass es ein bisschen Reibereien bei einem toten Tier, das ein Bär gefunden hat, ein Riss zum Beispiel von Wölfen oder Luchsen und dann weicht der eine dem anderen aus. Aber die weichen nicht so generell aus. Die haben gemeinsam, im selben Gebiet sind die unterwegs.
Peter Sürth beschäftigt sich als Wildtierbiologe intensiv mit Wölfen, geht auch an Schulen, macht Exkursionen, hält Vorträge. Wie groß würden Sie sagen, ist das Interesse bei den Leuten, mit denen Sie zu tun haben, an den Wölfen?
Groß.
Ja?
Ja, also allgemein groß.
Erklärung?
Also erstens, viele Menschen sind einfach auf unterschiedliche Art und Weise, sage ich dazu, fasziniert von dem Wolf. Entweder durch Ängste, durch Sorgen, aber auch gerade Kinder und Jugendliche, Faszination Wolf spürt man wirklich stark, überhaupt aber Wildtiere. Und wenn ich halt Exkursionen mache in Rumänien, gut, da kommen natürlich die Leute hin, die sowieso an dem Thema interessiert sind.
Klar, ansonsten der Wolf in Deutschland zumindest hat, ich weiß gar nicht warum, so ein schlechtes Image als Großmutterfresser.
Ja gut, wir haben ja Märchen und Legenden und Mythen und wir haben natürlich wahnsinnig viel Fantasie, was wir uns alles ausmalen können, was passiert ist oder passieren könnte. Und eine schlechte Nachricht, eine ungünstige Situation im Sinn, die bleibt natürlich drin. Die ganzen anderen Sachen vergessen wir wieder. Und natürlich im Mittelalter wurde der Wolf dämonisiert, auch teilweise von den Kirchen als Verkörperung
des Bösen. Wobei es natürlich auch andere Kulturen gibt, in denen der Wolf, glaube ich, ein sehr viel besseres Image hat.
Ja, absolut. Da gibt es sogar mehrere, auch in Europa, sogar in der EU.
In der EU?
Ja, wo Italien zum Beispiel.
Okay.
Romulus und Remus Geschichte.
Bei der Entstehung Roms?
Genau, bei der Entstehungsgeschichte Roms, aber auch in den skandinavischen Ländern, wenn man da in die Sagenwelt reinsteigt, da war halt der Wolf teilweise der Helfer der Menschen, wenn sie in Not waren. Und also da gibt es schon viele verschiedene Sachen. In der Türkei zum Beispiel, ist jetzt zwar nicht EU, aber auch dort ist der Wolf in der Mythologie und in der Legendengeschichte mit drin und hilft dem ursprünglichen Volk, sich zu retten. Also Wolf hat schon ganz viele Facetten.
Was hat denn, wenn Sie selbst zurückdenken, Sie persönlich am meisten an diesen Wölfen und dieser Wolfsgeschichte fasziniert?
Bei den Märchen und Legenden? Oder allgemein?
Ja, schon beim richtigen Wolf.
Beim richtigen Wolf.
Ja.
Mich interessiert jede Wildtierart. Und Wolf bin ich halt irgendwann dazu gekommen. Und wenn ich mich da reinarbeite, in egal welche Wildtierart, fasziniert mich das.
Ja.
Und Verhaltensbiologie beim Wolf und dann auch noch, wenn ich merke, was da für eine im sozialen Verhalten, was da für Ähnlichkeiten zu Menschen existieren, wie weit die wandern können, wie die in ihrem Lebensraum zurechtkommen, weil die kommen ja in fast allen Lebensraumsituationen zurecht. Das finde ich schon spannend.
Ja, weil, wenn man sich ein Wolfsrudel anguckt, da auch ein sehr kompliziertes und verästeltes Beziehungsgeäst da ist.
Ja, Kernfamilienstruktur wie bei uns Menschen auch, mit vielen, also zwei Elterntiere, deren Jungtiere in zwei Generationen und dieses Teamwork, wie kann man zusammen eben besser funktionieren, um erfolgreicher jagen zu können, überleben zu können als Rudel, aber eben auch die Fähigkeit in anderen Lebensräumen als Europa, auch größere Gruppen oder Rudel, die sich zusammentun, temporär nur und wieder auseinandergehen, all solche sozialen Strukturen, die es ja bei uns Menschen auch gibt.
Gibt es innerhalb eines Rudels eine klare Aufgabe?
So ähnlich wie bei uns Menschen, bei jedem anders. Es gibt die beiden Elterntiere, die natürlich, sage ich mal, als erwachsene, erfahrene Tiere unterwegs sind und dann halt deren Jungtiere, die je nach Alter und Fähigkeit sich integrieren und irgendwann keine Lust mehr haben und dann gehen.
Gehen oder gegangen werden?
Sowohl als auch.
Das heißt?
Also es ist wie bei uns Menschen. Es gibt halt eben, wenn unsere Kinder Jugendliche werden, haben die irgendwann keine Lust mehr von den Eltern gesagt zu bekommen, was sie zu tun haben und dann gehen die. Und die anderen, da haben die Eltern keine Lust mehr, dass die noch zu Hause sind, weil sie denen auf den Nerven rumtrampeln, dann werden sie rausgekickt. Mehr, also jetzt nicht wörtlich hoffentlich, aber zumindest wird man dann dafür sorgen, dass die sich selbstständig entwickeln können.
Ein Tag im Leben eines Wolfrudels. Wir reden drüber mit dem Wildtierbiologen Peter Sürth in SWR 1. Leute, suchen wir uns ein klassisches Wolfsrudel, sagen wir, in den Karpaten aus, bestehend aus wie vielen Wölfen?
Im Durchschnitt aus 5 bis 7 Wölfen.
Okay, 6 Wölfe. Wann beginnt der Tag für die?
Meistens eher abends oder in der Dämmerung.
Aha.
Und weil wir Menschen halt viel unterwegs sind, je mehr Menschen im Gebiet sind, umso eher sind Wölfe auch nachts aktiv.
Ja.
Das ist wie bei den meisten anderen Wildtierarten auch. Und dann stehen sie irgendwann auf, was so ich festgestellt habe, so kurz vor der Dämmerung.
Aha. Frühstücken?
Ja, falls noch was von der letzten Mahlzeit da ist. Die haben aber nicht unbedingt direkt das Wort, wo sie schlafen, sondern dann brechen sie erstmal auf, dann finden sich erstmal zusammen, haben soziale Interaktionen, damit Spannung eventuell spielen erstmal und brechen dann irgendwann auf.
Die verschiedenen Schlafplätze eigentlich?
Ja, also innerhalb eines Reviers gibt es ein Kerngebiet, in dem halten die sich meistens auf. Und die schlafen nicht auf einen Haufen, sondern sind dort ein bisschen verteilt. Jeder sucht sich seinen Lieblingsplatz, wo er dann schläft. Aha. Aber das ist schon innerhalb von, sage ich mal, 20, 30 Meter umeinander.
Also irgendwann ist es Nacht und dann beginnt für die Wölfe der Tag. Was machen die dann?
Ja, dann wandern die los und suchen Nahrung. Die haben aber, die kennen ihr Gebiet natürlich sehr genau. Die brauchen auch kein Navi dazu, das haben sie im Kopf. Und gehen immer mal in unterschiedliche Gebiete und schauen nach, was es dort für Nahrung gibt. Sie gehen also auf Jagd im Idealfall, auf Reh, Hirsch oder Wildschwein, als die drei Hauptbeutetierarten. Und wenn sie was haben, dann fressen sie sich voll. So viel, wie es geht.
Dann ist die Nacht gelaufen.
Und dann ist die Nacht gelaufen. Dann müssen sie wieder zurückgehen zu ihrem Höhle, zu Rendezvousplatz oder was auch immer.
Was ist, wenn sie nichts finden?
Dann haben sie halt nichts und sind so hungrig. Und jetzt können die eine Woche aushalten.
Okay. Wobei das dann auch die ganze Nacht durchgeht, dass die auf der Suche sind nach irgendeiner Nahrung, oder wechselt das mit irgendwelchen anderen Interaktivitäten?
Ja, das ist erstmal davon abhängig, wie alt die Welpen sind, die sie haben. Also jetzt, wo die ganz jung sind, ist zumindest die Wölfin nicht unbedingt so lange unterwegs, während die anderen länger unterwegs sind. Aber es können 12, 13, 14, 15 Stunden sein, bis die wieder zurück sind. Und die können dann auch 50 Kilometer in einer Nacht in diesen Stunden zurücklegen.
Das heißt, die haben eine extrem hohe Mobilität?
Ja.
Immer. Als Rudel?
Ja, auch als Einzeltier.
Und sehen dieses Rudel als ihr Revier an und verteidigen es auch entsprechend gegen Eindringlinge?
Nicht gegen andere Wölfe, die da nichts zu suchen haben. Also, weil hier wird das immer wieder verwechselt, Mensch oder ist kein Eindringling. Sondern gegen andere Wölfe können sie es verteidigen, wenn die denen nicht passen und wenn sie die feststellen, weil so ein Revier ist ja groß.
Ja, das heißt, angesichts von Menschen werden Wölfe immer und automatisch zu Fluchttieren?
Nein.
Nicht?
Nicht unbedingt.
Sondern?
Das kommt auch auf die Situation wieder drauf an. Überrasche ich Wölfe, dann sind sie überrascht und rennen schneller weg.
Ja.
Kalkulieren die Wölfe das ein, da gehen wir lang und da könnten auch Menschen sein, dann haben sie ein bisschen Abstand und schauen mal zu, was macht denn der da? Hat er mich bemerkt oder nicht? Und versuchen dann ihren Weg, ihrem Ziel, das sie haben, weiter zu verfolgen.
Ja. Sie haben ja vorhin, als die Musik lief, gesagt, man hat auch Experimente gemacht, dass man als Mensch in die Richtung von Welpen gegangen ist, um zu gucken, wie die Wölfe reagieren. Und überraschenderweise haben sie anders reagiert, als man sich's eigentlich vorgestellt hat.
Ja, also in vielen Projekten weltweit, wo Wölfe sind, versucht man festzustellen, wie reagieren Wölfe in bestimmten, sag ich mal, Stresssituationen. Das heißt, wir sind an Höhlen rangegangen, geschaut, was machen die erwachsenen Tiere da, wenn wir dort hingehen, wo die schutzbedürftigen Welpen sind. In allen Fällen, die ich kenne, ich habe ja mit vielen Kollegen mich auch schon darüber unterhalten und die sich wiederum mit anderen, sind die erwachsenen Wölfe abgehauen und haben Abstand genommen.
Wie nah sind Sie Wölfen schon gekommen, Herr Sirt?
Ziemlich nah. Also Welpen habe ich gesehen, direkt vor mir. Eben das, was ich vorhin erzählt habe, bei dem Test, wie reagieren die an den Höhlen. Und ansonsten so draußen in freier Wildbahn, würde ich mal sagen, das nächste im Wald 20 Meter.
Okay.
In Stadtnähe oder in Stadtbereichen, ja auch.
Weil Wölfe da an die Menschen schon gewöhnt sind
und
sich entsprechend verhalten?
Ja, weil diese Wölfe, die haben da war einfach die Stadt im Weg und die mussten wollten auf die andere Seite und haben eben gelernt, wie man durch Kronstadt durchkommt, auch wenn Menschen auf der Straße sind. Entsprechend sind sie eben auch an mir schon vorbei oder ich bin denen dann hinterher und habe geschaut, wo die hingehen, dann auch auf einer Müllkippe 20 Meter um mich herum.
Kronstadt, Rumänien. Okay. Wie problematisch ist ein direkter Kontakt zwischen Menschen und Wölfen?
Normalerweise völlig unproblematisch.
Nein, ich meine problematisch im Hinblick darauf, dass Wölfe an Menschen gewöhnt sind und hinterher eigentlich nicht mehr sinnvollerweise in Freiheit entlassen werden können.
Also das heißt, in Gefangenschaft sind.
Ein kleiner Wolfswelpe kommt zu Ihnen, Sie ziehen den hoch und irgendwann sagen Sie, der ist erwachsen. Es reicht mir und tschüss.
Nee, das geht eben nicht, weil dann hat der Wolf eine soziale Bindung zu uns Menschen aufgebaut und das ist was völlig anderes und das ist problematisch. Das ist eine der Ursachen, warum es früher auch Angriffe in Litauen, Lettland auf Menschen gegeben hat, weil man solche Zöglinge von Wölfe aufziehen, passt nicht, geht nicht, verhält sich anders als Hund, wieder aussetzen und dann hat es in manchen Fällen, nicht oft, aber in manchen Fällen eben auch Zwischenfälle gegeben mit Angriffen auf Menschen.
Es geistert ja immer auch das Gerücht durchs Netz, italienische Tierschützer hätten Wölfe irgendwie mit der Flasche oder mit der Hand großgezogen und sie dann in Europa flächendeckend freigelassen. Was halten Sie von diesen Gerüchten?
Nichts.
Nichts?
Nichts.
Weil sie nicht stimmen oder weil sie sich nicht vorstellen können?
Ich kann sie jetzt nicht überprüfen, ob es vielleicht Einzelfälle gibt, wo so etwas vielleicht tatsächlich mal irgendein Depp gemacht hat, aber eigentlich nichts. Das ist auch wissenschaftlich, also wenn jemand sowas kommt, Gerüchteküche sind wir ja großartig, wir Menschen. Viel Fantasie, nein, nichts Quatsch.
Es gab mal einen relativ berühmten Wolfsforscher oder Wolfsexperten in Deutschland, Werner Freund, inzwischen verstorben. Der hat irgendwo im Saarland so seine eigene Wolfszucht gehabt. Und hat sich selber als Teil dieses Wolfsrudels gesehen. Wie sehen Sie sowas?
Puh, das waren Wölfe in Gefangenschaften und so ein bisschen arg extrem. Habe ich nicht mit viel zu tun, weil ich mich mit Wölfen in freier Wildbahn beschäftige. Ich habe den nie kennengelernt. Ich habe ein Buch von ihm gelesen oder angefangen zu lesen. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich war aber nie bei ihm in Merzig. Gut, wir Menschen machen viele komische Sachen. Aber der hat schon in der Information viel über den Wolf vermittelt.
Ja. Ist es da eigentlich tatsächlich so, dass es eine Forschung gibt, die jetzt auch, keine Ahnung, in diesem Jahr 2018, was das Leben der Wölfe angeht, neue Sachen rausfindet oder rausfinden kann?
Ich hoffe es, weil es gibt viele neue Fragestellungen, die wir haben. Das ist momentan auch ein Kritikpunkt, dass da zu wenig geschieht. Es gibt natürlich überall, auch in der EU, irgendwelche Projekte zum Wolf, aber da gibt es schon einige Sachen, wo man den Fokus heutzutage drauf legen sollte und nicht das machen, was schon tausendmal gemacht worden ist.
Wolf verursacht Autobahnsperrung vor Berlin. Das war eine Meldung gestern. Peter Sürth, Wildtierbiologe und Wolfsforscher. Kommen solche Meldungen öfter vor?
Habe ich jetzt so kurz die Nachricht gelesen, gestern Abend, also die Überschrift, war ich überrascht, muss erstmal, wieso das denn? Ja. Aber so wie ich das mitbekommen habe, offensichtlich angefahren, verletzt, lag irgendwie auf der Straße, wäre ja aber bei anderen Wildtierarten auch so, dass man die da runterholt dann.
Klar, vor allem musste dann eingeschläfert werden.
Ja, das habe ich noch nicht mal weitergelesen, aber habe ich mir schon gedacht.
Abgesehen von diesem inzwischen toten Wolf, wie viele Wölfe leben in Deutschland?
Ich weiß es nicht genau. Ich muss jetzt hier schätzen. Ich kann mich jetzt nur darauf verlassen, was so die offiziellen Zahlen sind. Ich würde mal davon ausgehen, dass wir irgendwo zwischen 600, 700, 800 sind. Das ist für mich auch gar nicht so relevant, sondern es werden im nächsten Jahr mehr sein.
Warum?
Weil sich die Wölfe in einem, sag ich mal, Wolfsvakuumland Deutschland aufhalten, wo es viel Lebensraum für Wölfe gibt, die aus wölfischer Sicht geeignet sind. Und solange dort keine Wolfsruhe leben, werden sich die Wölfe diese Lebensräume nach und nach wieder, sag ich mal, besiedeln.
Wo sind diese Lebensräume?
Ich kann fast alle deutschen Mittelgebirgsregionen nehmen. Wir haben ungefähr 38% Wald in Deutschland.
Ja.
Und das wird, oder vielleicht sind es auch nur 36%, aber wir haben ja große zusammenhängende Waldbereiche, die werden auf jeden Fall nach und nach besiedelt werden, aber auch die Zwischenräume und die Bereiche, wo wir halt Wald, Offenlandschaft, Landwirtschaft haben, weil da auch das kann von Wölfen genutzt werden.
Und die Wölfe, die es jetzt schon gibt, die leben hauptsächlich in den ostdeutschen Bundesländern und in Niedersachsen.
Ja, in den ostdeutschen, in den norddeutschen Bundesländern und tendenziell jetzt aber auch immer mehr in den mitteldeutschen Bundesländern und jetzt natürlich Bayern hat jetzt auch zwei Rudel oder ein Rudel und zwei Pärchen.
Aha.
Und das wird auch in Baden-Württemberg so kommen.
Wie viele Wölfe leben in Baden-Württemberg?
Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt mich nicht nochmal informiert, was der aktuelle Stand sind. Also ich bin ja nicht in der Monitoringsgruppe Baden-Württemberg zustande. Einer ist bekannt, der ist im Nordschwarzwald. Ob es jetzt noch andere irgendwo gibt, also ich würde mal sagen, dass wir eventuell zwei oder drei haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur Durchläufe waren vom Winter her.
Hab ich dieser jetzt eine ist derjenige, der schon mal Gefallen an Schafen gefunden hat.
Schon zweimal.
Schon zweimal?
Ja.
Okay, hat der eigentlich auch so einen Peilsender?
Nein.
Nicht. Aber man weiß, es ist ein und derselbe.
Wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, war das einmal bei Bad Wildbad im Winter die 3 Schafe und jetzt eben die 15 Schafe plus den ganzen anderen, die verletzt waren, auch wieder in der Nähe von Bad Wildbad.
Der Wolf als Einzelgänger, ungewöhnlich?
Nein, der Wolf ist erstmal alleine unterwegs, verlässt seine Familie, wenn er alt genug ist, so wie unsere Kinder, wenn sie sich selbstständig machen und wandert weit.
Ja.
Also manche sind direkt in der Nachbarschaft der Eltern, können dort eine Position in einem anderen Rudel übernehmen und andere wandern über 1000 Kilometer weit, quer durch Kulturlandschaften, egal.
Und wann ist der Wolf dann ein Einzelgänger und wann ist er Teil eines Wolfsrudels?
Na, zunächst mal, wenn er jung ist und auf Suche ist nach einem Partner oder Partnerin, bis er jemanden gefunden hat und ein Gebiet gefunden hat, was ihm gefällt. Und dann bilden sie ein Pärchen und daraus erfolgt in der Regel dann ein Rudel. Und dann sind sie im Rudel und zwar ihr Leben lang zusammen. Und dann kann es aber passieren, dass wenn die alt werden, dass ein anderer kommt und die rausschmeißt, weil der sich nicht mehr körperlich entsprechend wehren kann. Und dann sind sie unter Umständen wieder als alter Wolf allein unterwegs oder wenn das Rudel zerstört wird. Und mit diesen allein einzelnen Wölfen, das sind die Erfahrungen aus der Schweiz, hat man auch etwas mehr Probleme als mit einem ansässigen Wolfsrudel.
Die Wölfe widerlegen längst alle Vorhersagen der sogenannten Naturschutzverbände, schreibt ein Hörer und sagt, Wölfe an Kindergärten, an Bushaltestellen, an Gartenzäunen haben nichts zu suchen. Was meinen Sie, Peter Sürth?
Was soll ich dazu sagen? Wölfe haben natürlich in einem Kindergarten nichts zu suchen, aber Wölfe werden trotzdem an Waldkindergärten oder so, wenn das im Wald ist, da mal vorbeigehen können.
Kann man da eine Bestandsaufnahme machen? Gab es tatsächlich gefährliche Situationen, auch für den Menschen, für Kinder, gefährliche Situationen durch Wölfe?
Ich kenne, also jetzt bei uns in Deutschland, ich kenne jetzt keine direkten, sondern wir hatten zwei Wölfe, die ja geschossen worden sind, legal, weil sie sich Menschen bewusst genähert haben. Nur die Wölfe waren nicht aggressiv Menschen gegenüber in diesen Situationen. Aber so etwas kann eskalieren. Und hier ist ganz klar sichtbar gewesen, wir haben das Problem in Deutschland, dass es Leute gibt, die Wölfe angefüttert haben. Und dann hat der Wolf einen Bezug zum Menschen, einen positiven, und geht hin und könnte anfangen zu betteln. Und das ist ein Problem, was wir nicht haben wollen.
Es gibt jetzt aktuell ein Aktionsbündnis von Waldbesitzern, Tierhaltern und Jägern, die sagen, Herdenschutz geht vor Wolfschutz. Wie finden Sie das?
Kommt drauf an, was Sie sich darunter vorstellen, das weiß ich ja so nicht. Die Herden, die Weidetiere müssen anders gehalten werden, damit sie geschützt werden können. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist auch die Herausforderung für die nächsten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte. Wir müssen ein System ändern, nicht einfach nur einen Zaun hinstellen.
Sondern?
Hier sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Wir haben seit 150 Jahren unsere Weidetiere nicht mehr schützen müssen vor Angriffen von außen durch Wolf, Luchs oder Bär. So, jetzt sind Wolf zurück, Luchs kommt auch zurück. Das heißt, wir müssen jetzt ein System entwickeln, wie wir die Weidetiere wieder schützen können, so wie das in anderen Ländern auch gemacht wird in der EU. Wir haben ja in Europa verschiedene Gebiete, wo Wölfe
sind. Wie wird das sinnvollerweise gemacht in anderen Ländern?
Nun, zunächst mal ist meistens ein Schäfer dabei. Das ist bei uns ja meistens nicht mehr der Fall. In der Schweiz fängt man schon an, umzustellen. Es gibt vielleicht bestimmte Gebiete, wo man die Schafe gar nicht vernünftig halten kann, wenn dort Wölfe sind. Obwohl Steillagen, da jagen keine Wölfe. Und also es ist sehr komplex, hier darauf einzugehen. Der Zaun alleine kann unter Umständen eine Hilfe sein, reicht aber nicht immer. Man muss sich einen Betrieb genauer anschauen, weil da geht es um betriebliche Abläufe auch.
Aber alles, was Sie da machen, ob Sie Zäune aufstellen, ob Sie Schäfer hinstellen, kostet Geld. Richtig. Wer bezahlt das?
Ja, das, wenn wir als Gesellschaft sagen, die Umwelt und die Landschaftspflegearbeiten ist für uns relevant, dann muss das die Gesellschaft auch zahlen. Zumindest ist das jetzt mal meine Einstellung. Das hat jetzt nichts mit wissenschaftlichen Faktoren zu tun. Das heißt, wir werden als Gesellschaft eine Lösung finden müssen, wie das geht. Weil auf der anderen Seite wird der Wolf auf jeden Fall kommen.
Wie ist jetzt aktuell der Status quo, wenn beispielsweise der Besitzer einer Schafherde jetzt ein paar Schafe verliert, gebissen und totgebissen durch Wölfe?
Dann wird das in Baden-Württemberg ersetzt. Also der wirtschaftliche Schaden, aber nicht unbedingt die gesamte Mehrarbeit und was da sonst noch alles dran hängt. Es gibt ja jetzt auch die Fördermöglichkeiten, dass die verstärkten Schutzmaßnahmen gefördert werden können. Also auch dafür müssen wir juristische und Grundlagen finden, damit eben diese Entwicklungsschritte dann auch vollzogen werden können. Und auch die administrativen Abläufe in den Behörden, dass die Genehmigung für den Zaunbau, der jetzt anders sein muss, dass das dann auch funktioniert.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg, unser Leute. Gast heute Vormittag ist der Wildtierbiologe Peter Sürth, der sich intensiv beschäftigt hat mit den Konflikten, die entstehen, wenn in einem zivilisierten Umfeld Mensch und Tier aufeinandertreffen. Abgesehen von den Wölfen, über die wir bislang gesprochen haben, was ist da aus Ihrer Sicht das größte Problem?
Ui, also das ist aber sehr unterschiedlich. Nehmen wir mal den wirtschaftlichen Faktor.
Ja.
Da würde ich sagen, sind die Marder ganz weit oben angesiedelt.
Die Marder?
Ja, Marder am Auto. Ja. Jedes Jahr eine zweistellige Euro-Zahl an Schaden. 60, 70 Millionen Euro, wenn man mal bei einer Versicherung nachfragt. Das Problem ist, dass wir ja nicht alleine leben, sondern wir leben in einem Lebensraum gemeinsam mit Geschöpfen, mit allen möglichen. Und dort gibt es immer wieder Konflikte, die Ursache für die Konflikte sind meistens wir. Und dass ein Marder ein Autokabel durchbeißt oder einen Wasserschlauch interessant findet, ist deswegen, weil wir das eben auch so anbieten.
Wobei es da auch Möglichkeiten gibt, das eigene Auto und den Motor mit entsprechenden Vorrichtungen zu schützen.
Ja, die mehr oder weniger gut funktionieren.
Ja. Was machen Sie, wenn der Marder, nachdem er den Autoschlauch durchgebissen hat, in seine Wohnung geht, die unterm Dach liegt?
Genau, das ist der zweite Punkt. Hausisolierung, Dachisolierung, Auseinanderrupfen von Marder, Waschbär und anderen Tierarten. Da muss man dafür sorgen, dass man mit baulichen Maßnahmen rangeht und dafür sorgt, dass er nicht mehr reinkommt.
Okay.
Das ist nicht so einfach. Muss man mal schauen, wo die denn da überhaupt reinkommen. Auf dem Dach rumklettern, durch die Bäume und andere Möglichkeit geht immer. Aber da müssen wir auch gleichzeitig schauen, dass der Marder außerhalb des Hauses eine Alternative findet, die er passend findet. Nicht die, von denen wir glauben, dass sie passend ist, die er passend findet. Und das fehlt dann wieder oft.
Und was machen Sie, wenn parallel dazu ein paar Wespen beschließen, dass es wunderschön ist, jetzt bei Ihnen unterm Dach, auf dem Balkon, wo auch immer, das neue Nest anzulegen?
Also klar, Wespen, da muss man noch mit Allergien und sowas was allem rechnen. Da kann man dann Experten holen, die das Wespennest wegholen. Aber auch hier muss man dafür sorgen, dass eben so kleine, auch die kleinen Löcher, wo die reingehen können und dann da drin ihr Wespennest machen, dahinter, auf dem Dachboden vielleicht, dass man das sorgfältig verschließt, weil das ist dann eben auch für Siebenschläfer wichtig, damit die nämlich da auch nicht reinkommen. Also das habe ich die in der Wandisolierung nachher drin. Also da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die berücksichtigt werden müssen, um das zu leben. Man kriegt die auch nicht alle in den Griff, diese Probleme, aber man muss gucken, wie man das miteinander
gestaltet. Also mit anderen Worten, das sind die eigentlich tatsächlich realen Probleme, die Menschen mit Tieren haben im Zusammenleben und nicht mit Wölfen mit Luchsen oder gar Bären.
Gut, wenn Wolf in der Schafherde einfriert, haben wir ein reales Problem. Also es ist natürlich genauso ein reales Problem. Es gibt überall solche Konflikte. Es ist aber nicht so, dass nur beim Wolf und Mensch und Weidetierhaltung Probleme existieren. Es gibt ganz viele Konflikte. Die Ursache liegt oft bei uns Menschen. Und das müssen wir uns genau anschauen. Und dann kann man mit Intelligenz, mit Kniff, mit Trick, mit allem Möglichen, auch Ausnutzen von bestimmten Verhaltensweisen von Tieren, Lösungen finden, wie man das miteinander für beide Seiten besser gestalten kann.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel beim Wolf, dass er nicht gerne springt. Oder Waschbär, der klettert, aber der springt überhaupt nicht.
Das heißt,
ich kann ein Hindernis machen, wo er drüber springen müsste, das kann er aber nicht, und dann kommt er da nicht hoch.
Okay, jetzt gehen wir in die Karpaten. Wie lange dauert es, bis wir dort sind und wie viel Zeit sollten wir uns nehmen, Herr Sürth?
Wenn man mit mir hingeht,
ja.
Also ich fahre mit dem Auto, ich brauche 2 Tage, sind ungefähr 1700 Kilometer.
Doch.
Aber die Gäste, die mit mir dort wandern, denen ich das zeige, was da funktioniert, die fliegen mit dem Flieger in der Regel rüber oder kommen selber mit dem Auto oder mit der Bahn oder mit dem Bus. Mhm. Und dann sind wir in einer Pension und von dort aus machen wir eine Woche lang Exkursionen in verschiedene Gebiete, wo ich dann verschiedene zeige. Wir finden natürlich Bärenspuren und alle möglichen Wildtierspuren.
Was zeigen Sie alles?
Alles, was wir finden können. Also natürlich erstmal die Wildtierspuren, die erkläre ich auch, aber auch, was haben wir damals entdeckt und erforscht. Und ich zeige zum Beispiel auch, wo wir damals filmen konnten, wie Wölfe durch die Stadt oder in Siedlungsbereichen waren. Ich zeige, wir sprechen natürlich über die verschiedenen Konfliktfelder, wie sie entstehen und was wir in Deutschland vielleicht aus Ländern wie Rumänien oder Italien oder Spanien oder sonst wo Wölfe Alltag sind, lernen können.
Was ist das Faszinierende an den Karpaten und was unterscheidet die Karpaten von vergleichbaren Gegenden?
Zum Beispiel vom Schwarzwald oder von den Alpen. Weil Karpaten ist also genau dazwischen. Ja, dass ich Luchs, Bär, Wolf habe, dass ich Wildschweine habe, die 300 Kilo wiegen, dass ich Hirsch habe, die 250 Kilo wiegen, dass ich natürlich gewachsene Wälder habe, obwohl sie forstwirtschaftlich genutzt werden. Also ein anderes Forstmanagementsystem dort betrieben worden ist, dass die Menschen dort trotz Wolf, Bär und Luchs wandern gehen, Skifahren gehen, ihren Freizeitaktivitäten ausgehen und natürlich auch die Kultur und alles, was so mit Rumänien jetzt zusammenhängt, das ist auch sehr spannend, wobei das bei mir jetzt kein Schwerpunkt.
Wobei, wenn Sie das so erzählen, die Tiere scheinen ja schwerer zu sein als irgendwo anders.
Ja.
Woran liegt das?
Das kann damit zusammenhängen, dass es dort, also das ist so ein biologischer Grundsatz, dort wo es je nördlicher und östlicher, umso größer werden sie. In den Karpaten hat man im Winter teilweise minus 30 Grad Temperaturen, hängt vielleicht damit zusammen, vielleicht deswegen, weil die Nahrungsressourcen vielfältiger sind. Vielleicht ist es eine andere Unterart, ich weiß es nicht. Beim Bären könnte Ceausescu auch noch eine Rolle gespielt haben, weil er hat ja damals gezüchtet, damit er den größten europäischen Braunbären schießen kann. Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
Okay.
Ich weiß nicht alles ganz genau.
Sie haben mal vor vielen Jahren, glaube ich, auch eine Tour gemacht durch die Karpaten. Insgesamt 4 Monate, 2000 Kilometer. Machen Sie solche Gewaltaktionen noch oder sind Sie da ein bisschen?
Ja, ich habe sogar eine neue im Plan. Also ich bin damals von Rumänien bis nach Deutschland gewandert, um die verschiedenen Lebensräume kennenzulernen, aber auch natürlich, um das Abenteuer zu haben. Das ist bei mir immer so ein Zwiespalt. Ich
möchte
beides haben, Kombination. Und mit den Menschen darüber sprechen, das den Leuten zu erklären, das finde ich auch immer sehr spannend.
Was machen Sie jetzt?
Jetzt mache ich eher noch kürzere Expeditionen, um verschiedene Gebiete in Europa kennenzulernen. Aber ich habe vor, vielleicht 2020 oder 2021 von Portugal bis in den Schwarzwald zu wandern. Und auch durch die Gebiete, wo Wolf, Bär und Luchs leben.
Sind ja auch nochmal 2000 Kilometer.
Das ist mehr.
Ja?
Ja, das dürfte, weil ich das an einem Stück mache, gehe ich davon aus, dass ich ein halbes Jahr brauche. Vermutlich mache ich es in zwei Etappen, weil ich nicht so viel Zeit habe.
Sehr schön. Und danach kommen Sie nochmal zu uns.
Danach komme ich nochmal wieder. Gut.
Eins gehört.